Marke und Robe.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Podcast Marke und Robe. Ich begrüße erstmal ganz lieb und herzlich meinen Mitstreiter und Lieblingsmarke Alexander Meissner. Hallo Alex.
Ja, hallo Thomas, meine Lieblingsrobe. Auf der anderen Seite den Retter des Rechts, Thomas Gurke.
Wir haben heute einen ganz spannenden Gast wieder eingeladen, den ich euch jetzt gleich vorstelle. Große Freude für uns, dass es geklappt hat. War gar nicht so einfach, zwischen den ganzen Terminen ihn zu kriegen. Andreas Silbersack, seines Zeichens Rechtsanwalt in Halle, Kandidat der Landesliste der FDP auf Listenplatz 2 und ganz viel im Sport unterwegs. Hallo Andreas.
Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo Alexander, ich grüße dich natürlich auch.
Ja, wir haben heute wieder vor, über einen ganzen bunten Strauß von Themen zu sprechen. Als erstes, was uns hier ganz brisant auf den Nägeln brennt, weil gerade noch darüber beraten wird, ist die Bundesnotbremse, die Änderung im Infektionsschutzgesetz. Da ist ja einiges in Gange und da haben wir uns alle eine ziemlich mittlerweile gefestigte Meinung gebildet. Andreas, was sagst du zur Bundesnotbremse?
Ja, ich sehe die Sachen ausgesprochen kritisch. Und wenn ich jetzt einfach mal die Sportbrille aufsetze, dann wird die ganz dunkel, diese Brille, weil das tatsächlich aus vielerlei Gründen eine wirklich dramatische Thematik ist, die uns da trifft durch die Pandemie im letzten Jahr und die damit einhergehenden Restriktionen, das heißt die Unmöglichkeit bzw. Beschränktheit, Sport zu treiben für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für Ältere, egal welchen Alters, gesamtgesellschaftlich ist quasi Deutschland zum Stillstand gekommen. Und das bedeutet natürlich für die Einzelnen, und das ist tatsächlich, man kann das ja mit den Händen greifen, es ist eine Katastrophe. Es ist deshalb eine Katastrophe, weil Bewegung und Sport zum Leben gehört wie die Luft zum Atmen. Und die Auswirkungen, die wir dort erleben, bei Kindern, die normalerweise im Sportverein sind, die normalerweise auf dem Fußballplatz sind, die mit ihren Kumpels Handball spielen oder Volleyball, das ist im Grunde genommen ein mit Händen greifbar. Und wir haben deutschlandweit, ich bin ja auch Vizepräsident im DOSB für Breitensport und Sportentwicklung, eine Situation, wo man einfach sagen muss, es ist katastrophal. Wir haben mit in der Zukunft mit Themen wie Fettleibigkeit bei den Kindern und Jugendlichen zu tun, mit dem Thema Essstörungen, psychische Probleme, physische Probleme, also die ganze Palette ich habe das so beschrieben in den letzten Tagen immer, wenn das so weitergeht, produzieren wir hier eine verlorene Generation. Und zwar deshalb, weil sie sich motorisch nicht so bewegen können, weil sie übergewichtig sind, weil sie im kognitiven Bereich Nachteile erleiden. Das heißt, das, was wir an Kollateralschäden im Zusammenhang mit der Notbremse und dem vergangenen Jahr schaffen, ist weit größer als Schaden, das, was man sich der ein oder andere im Augenblick vorstellen kann. Das muss man ganz deutlich sagen. Und deshalb appelliere ich auch immer und auch im Land Sachsen-Anhalt ganz deutlich, wir brauchen Bewegung, die Kinder brauchen Bewegung. Die Kinder können nicht mehr eine Rolle rückwärts, eine Rolle vorwärts, Seil springen und so weiter und so fort. Das sind alles Themen. Und die Kinder, es ist wirklich, wir vergehen uns in gewisser Hinsicht an den Kindern und Jugendlichen. Deshalb rufe ich wirklich dazu auf, zu sagen, wir müssen hier aufstehen, der Sport muss hier laut sein. Die Liberalen müssen hier laut sein, die sich ja gegen die Bundesnotbremse auch zur Wehr gesetzt haben, zur Wehr setzen. Und wir müssen hier auch für die Menschen kämpfen. Wir können jetzt nicht nur eindimensional schauen, wie können wir Leben retten, was wichtig ist, sondern wir müssen auch schauen, wie ist es möglich, unter den Hygienemaßnahmen, mit den Hygienemaßnahmen und den Leitplanken, die der deutsche Sport gibt, um tatsächlich auch drin wie draußen Sport treiben zu können, wie können wir wieder ins Sport treiben können. Kommen. Das ist eigentlich die große Herausforderung und deshalb, um auf die Frage nochmal klar zu antworten, es ist eine extrem schwierige Situation und wir tun gut daran als Liberale und ich tue es natürlich auch als Sportfan, nicht Fanatiker, aber eben der mit dem Sport engstens verbunden ist, dass ich tatsächlich appelliere an die Politik in Berlin, aber eben auch in Magdeburg, wir müssen was tun. Das Land Sachsen-Anhalt ist hier tatsächlich aufgefordert und das will ich vielleicht noch anschließen. Wir haben, wenn ich an unsere demografische Situation in Sachsen-Anhalt denke und gerade auch die älteren Menschen, ja, die ja auch Bewegung brauchen, wenn ich daran denke, wie im Reha-Sportbereich die Dinge tatsächlich auch zurückgegangen sind, wie wenig Möglichkeiten für Ältere, das Thema Einsamkeit, das mangelnde Bewegung, es betrifft also nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Älteren,
warte, Andreas,
die Junggebliebenen. Also ich könnte hier eine Stunde erzählen.
Das ja, ja. Ja. Das sollst du auch. Wir müssen es bloß ein bisschen strukturieren. Nee, wir hatten jetzt die Kinder, jetzt sind wir schon bei den Alten. Jetzt lass uns mal mit den Kindern weitermachen oder nochmal zurück zur Bundesnotbremse. Ich habe gestern mal geschaut oder heute Morgen, weiß ich gar nicht mehr, wieso die Bundestagsabgeordneten abgestimmt haben. Und bei der CDU, die Bundestagsabgeordneten, das war ja ziemlich durchwachsen. Die haben ja von ja, nein, weiß ich nicht, alles angekreuzt, was so ging. Die FDP hat ja ziemlich stringent Nein gesagt zu der ganzen Angelegenheit und hat das auch sehr gut begründet aus meiner Sicht. Also sie haben ja erstmal diese Ausgangsbeschränkungen, die ja völlig wirr sind zum Teil aus meiner Sicht. Da haben sie ja quasi ihr Veto eingelegt und dann gab es eben halt noch ein, zwei andere Sachen. Und zwar mit der Argumentation, dass das ja Bürgerrechte sind und Bürgerrechte eben nur eingeschränkt werden dürfen, wenn es konkret halt auch erforderlich ist. Und wie du schon sagst, wenn jetzt junge Menschen draußen laufen gehen zum Beispiel abends und sich da bewegen, das kann ja keine Ansteckungsgefahr sein. Weil hast du es auf dem Schirm, wie die Hallenser abgestimmt haben?
Ja, also in Halle ist es so, dass der von der SPD, der Herr Diaby, der hat für dieses Infektionsschutzgesetz gestimmt. Und ansonsten haben alle dagegen, also auch unser Frank Sitter als Liberaler. Ich will aber vielleicht an der Stelle mal sagen, also das ist einfach so die große Stärke der Liberalen und das zeigt sich in dieser Situation, ist die Kraft und die Stärke der Differenzierung. Das heißt, wir sind nicht eindimensional und sagen, wir machen jetzt die Holzhammer-Methode, egal welche Kollateralschäden wir produzieren, sondern wir differenzieren. Und das unterscheidet uns eigentlich von allen anderen Parteien. Wir wägen ab zwischen den Vor- und den Nachteilen, zwischen denen, wir gucken nicht nur eindimensional auf einen Sachverhalt, sondern wir gucken in der Breite, was bedeutet das für andere Themen, für andere Bevölkerungsschichten. Und ich glaube, diese Stärke des liberalen Ansatzes, sowohl als auch zu denken, das ist etwas, was wir im Land Sachsen-Anhalt, glaube ich, dringend brauchen und das werden wir, wenn die bisherige Landesregierung nicht mehr da ist, möglichst auch in der Zukunft einbringen können.
Auf jeden Fall. Und
mit also dir als Sportminister.
Herr Laschet hat über Ostern nachgedacht, was er so für neue Maßnahmen machen will. Dann kam er Ostern aus seiner Osterandacht und dann hat er festgestellt, Brücken-Lockdown. Also Lockdown. Vorher Lockdown, danach Lockdown. Also viele, viele Varianten scheinen sie da nicht zu haben. Da sind, denke ich, tatsächlich die Vorschläge der Liberalen wesentlich differenzierter und genauer. Also
absolut, absolut.
Bürgerrechte ist ja ein unglaubliches Thema. Thomas ist ja auch so ein Streiter für Bürgerrechte.
Ja, alle.
Und das ist eigentlich unfassbar. Wir haben uns, als wir es erstmal gehört haben mit diesen Lockdowns, ja, Thomas, also das war ja damals schon ziemlich hanebüchend, wie da pauschal alles niedergemacht wurde.
Ja, es ist auch in der medialen Landschaft, muss man einfach auch mal sagen, es ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zur differenzierten Berichterstattung verpflichtet. Mhm. Und das würde ich mir einfach auch wesentlich stärker wünschen, auch dieses Thema der Bürgerrechte, der Grundrechte, Freiheitsrechte. Wir sind ja an einem ganz sensiblen Punkt und die FDP, die Liberalen tun gut daran, genau dort den Finger auch in die Wunde zu legen. Und das werden wir nicht aufhören zu tun, auch wenn wir von anderen Parteien dafür kritisiert werden, angegriffen werden, von den Linken verpönt werden und. Wir stehen hier im Wind, wir stellen uns ja auch in den Sturm, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben hier ein breites Kreuz. Wir werden für die Bürgerrechte weiter kämpfen, dass der Einzelne abends eben auch rausgehen kann, dass das Grundverständnis unserer liberalen Grundordnung, die wir haben, dass das die Menschen auch wieder spüren. Und dafür werden wir kämpfen. Und wir werden so lange kämpfen, bis wir es erreicht haben. Das steht fest.
Also Thema Ausgangssperre. Ich kann immer nicht verstehen, wie man ein Gesetz machen kann, wie jetzt gerade wieder, von dem man von vornherein wissen muss, dass das verfassungswidrig ist. Also diese Bewegungsfreiheit, das ist ja nun wirklich ein hohes geschütztes Gut. Und da bin ich der Meinung, also nach allem, was ich mal gelernt habe, da sind ganz, ganz extrem hohe Anforderungen an die Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit zu stellen. Und wenn jetzt man noch nicht mal genau weiß, ob das überhaupt vielleicht was bringt, wenn ja, wie viel, und dann kommt man mit Ausgangssperren und ist der Meinung, na ja, das kriegt man schon irgendwie durch. Also das kann ich immer nicht verstehen.
Und du hast vollkommen recht, Thomas. Also meines Erachtens hat das Ganze zwei Aspekte. Das eine ist, dass aus meiner Sicht diese Ausgangssperre auch verfassungswidrig ist, weil sie nicht verhältnismäßig ist. Also verhältnismäßig heißt, ich habe ein Grundrecht und das ist natürlich auch immer ins Verhältnis zu sehen mit der Sozialbindung, der man unterliegt. Ja, wir müssen also unsere, wenn es im Interesse der Gesellschaft ist, sind ja unsere Grundrechte auch einschränkbar, aber es muss eben tatsächlich sehr stark sein, es muss überzeugend sein, es muss eben mehr wiegen als das eigene Grundrecht. Das finde ich, das wird eben nicht geprüft, da ist man nicht vorsichtig, da geht man forsch voran. Und das ist also der eine Punkt, den wir, glaube ich, berechtigterweise kritisieren. Und der andere Punkt ist die bewusste Inkaufnahme von rechtswidrigem bzw. verfassungswidrigem Verhalten. Das ist für mich tatsächlich auch ein Skandal. Das heißt, ich gehe sehenden Auges, so nach dem Motto, ich muss jetzt handeln, was interessieren mich die Gerichte an der Stelle? Was interessieren mich eigentlich, dass was rauskommt? Wir sind sowieso schneller in der Exekutive. Ja, und wenn dann die Judikative irgendwas entschieden hat, dann legen wir wieder nach, gucken, lassen mal die Legislative links liegen und dann ziehen wir wieder voll vorbei. Und das ist jetzt im letzten Jahr schon zum guten Ton geworden, egal ob das auf kommunaler Ebene, auf Landesebene oder Bundesebene ist. Und das verwischt den Rechtsstaat in eindeutiger Art und Weise.
Das gefährdet ihn auch auf jeden Fall.
Ja, und das nimmt ja auch die Bevölkerung nicht mit, ja, die Gesetze ja letztendlich befolgen müssen. Und wenn ich jetzt überhaupt den Sinn in einer Vorschrift nicht sehe, dann fällt es mir noch viel schwerer, die einzuhalten, als vielleicht ohnehin schon, wenn mir jemand sagt, naja, du darfst da nicht hingehen und du darfst in die Gaststätte nicht. Und wenn ich dann aber nicht mal verstehe, was die eigentlich von mir wollen, dann was soll ich das Gesetz dann einhalten, nur weil es halt da ist? Ja, klar, will ja, keine Ahnung, keine Geldbuße bezahlen, das ist dann der Grund, aber das macht ja keinen Sinn. Ja, also ich muss ja davon überzeugt sein, dass das was bringt. Ansonsten nimmt man ja da keinen mit.
Also ich hatte ein Gespräch mit einem Nachbarn hier, mit einem Wähler, und der sagte mir, naja, ist doch gar nicht so schlimm. Also wenn wir jetzt hier eine Ausgangssperre haben von 22 bis 5 Uhr, da schlafe ich sowieso, kriege ich gar nichts von mit. Und da habe ich ihn dann gefragt, na, wenn die dann nächste Woche feststellen, dass eventuell die meisten Infektionen zwischen 8 und 12 passieren und man dann die Ausgangssperre erweitert, bist du dann auch so entspannt? Und da ist dann so eine Hellhörigkeit, ja. Also ich habe da auch so ein bisschen eine Angst, dass da so eine Tür aufgestoßen wird. Also wir machen jetzt hier einfach mal eine Grundrechtseinschränkung, weil das eben so sein soll. Und eine ordentliche Begründung wurde da gar nicht mitgeliefert. Gestern war es die Tagesschau oder das Heute-Journal, weiß nicht mehr, kam die Argumentation, naja, wenn da zwei Geimpfte über die Straße abends gehen, dann bilden die wahrscheinlich keine Gefahr für irgendeinen Dritten, aber man weiß ja nicht, wo die hingehen. Also da sind bei mir, also ich bin Polizeibeamter, ja, ich habe wahrscheinlich eine Kontrollmacke hier und da. Aber also an der Stelle klingeln selbst bei mir die Alarmglocken ohne Ende, muss ich sagen. Also von daher, das finde ich schon ziemlich gefährlich, was da so, also wie das auch so nonchalant abgewickelt wird so ein bisschen.
Nicht, dass du jetzt noch raus musst und Ausgangssperren kontrollieren musst.
Ja, das also, na, definitiv, wer soll es denn machen? Hallo?
Ja, klar. Ja, also da muss ich ganz klar sagen, da tun mir auch sowohl die Polizistinnen und Polizisten als auch das Ordnungsamt leid, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Da tun mir nicht alle leid, weil doch einige gerade, ich kenne das hier aus der Stadt Halle, aus dem Ordnungsdienst, die gerieren sich da als tatsächliche Ordnungshüter. Und das erinnert mich immer an den Roman von Heinrich Mann, der Untertan. Da wurden auch Individuen produziert, die eben sich aufschwingen, gegenüber anderen Macht auszuüben. Und das finde ich extrem schwierig.
Absolut. Du hast in dem Marktplatz der Ideen mit Lydia, habe ich gesehen, hast du erzählt, dass sie deinen Jungen irgendwie nachts auf dem Sportplatz festgehalten haben. Ja?
Thomas, was heißt nachts? Der Treppenwitz der Geschichte ist, also der ist auf der Ziegelwiese in Halle, da ist ein Sportplatz von der Universität. Da wollte er mit seinen Kumpels, es waren fünf, Basketball spielen, das haben die gemacht. Und dann kam das Ordnungsamt und hat meinen Sohn, meinen mittleren Sohn, einfach festgehalten, weil sie der Meinung waren, es sei Hausfriedensbruch, weil man auf einem fremden Sportgelände, das ist sowieso nur so eine Sache, was eigentlich geöffnet werden müsste. Und das andere, man hätte gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Man würde jetzt sofort die Polizei rufen. Der einzige Fehler, den mein Sohn gemacht hat, war eigentlich der, dass er nicht sofort mich angerufen hat, sondern das Ordnungsdienst wartet dann vergeblich anderthalb Stunden auf die Polizei, hielt meinen Sohn fest und dann rief er mich an und dann habe ich das Ordnungsamt, den Mitarbeiter, habe ich durchs Telefon gezogen und habe ihm mitgeteilt, weshalb ich ihn jetzt anzeigen werde und weshalb er Strafanzeigen bekommt. Und da ist bei mir auch tatsächlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Das ist dann auch nicht mehr lustig. Da geht es an Emotionen, ja. Und wenn ich an die Freiheitsberaubung meiner Kinder denke, ja, dann wird es unlustig.
Das ist ja nicht bloß eine Freiheitsberaubung, das ist ja auch eine Einschränkung der sozialen Kontakte, ja. Also auch dieses Lernen, miteinander umzugehen, das passiert ja auch in Sportvereinen und in
Er ist mit seinen Kumpels losgezogen, hat da Basketball gespielt. Was soll denn bei den Jungs hängen bleiben? Wenn sie deshalb vom Ordnungsamt festgehalten werden, was bleibt da? Was bleibt da im Geist? Das ist doch eine katastrophale Botschaft.
Ja, man würde sich da wünschen, dass, also ich kenne, also die Situation, wie du sie jetzt beschreibst, selbst wenn das ein Verstoß war, hätte vielleicht eine klare Aufforderung und einen klaren Hinweis auf die gesetzlichen Regelungen schon gereicht, um da wieder ein normales Verhalten zu erzeugen, ja, und auch eine Angemessenheit der Situation gegenüber. Wenn man das jetzt mal, also als vielleicht war es ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, kann ja sein, aber ich werde auch nicht, wenn jemand rot über die Ampel läuft und ich bin da gerade vorbeigefahren, werde ich nicht das Blaulicht anschalten, eine 180-Grad-Wende auf der Straße hinlegen und den dann mit Einsatz körperlicher Gewalt da zu Boden bringen, um ihm dann Ordnungsgeld zu geben.
Also machst du da den Lautsprecher an und nein.
Das ist Verhältnismäßigkeit, das ist, glaube ich, das Stichwort dabei. Andreas, eine Frage, die mir eigentlich schon bei, als wir uns das erste Mal gesehen haben, so auf den Nägeln brennt, was hat dich eigentlich in die Politik verschlagen?
Ja, ich bin ja nun Familienvater von drei Kindern, liebe meine Heimat, bin auch deshalb nach meinem Studium in Bonn wieder zurückgekommen. Ich bin ja damals über Ungarn abgehauen und habe dann im Grunde Politik kennengelernt, als ich 2008 Präsident des Landessportbundes wurde. Und dort habe ich dann das Parlament in Magdeburg kennengelernt, das Landesparlament, und habe festgestellt, dass das, was ich dort erlebe, nicht das ist, was ich mir unter guter Politik vorstelle, gerade auch in den Folgejahren ab 2011. Deshalb kam ich dann 2015, 2016 zu dem Entschluss, es reicht nicht nur im Hinterzimmer zu sitzen, Rotwein zu trinken und zu sagen, wie blöd die alle sind oder wie falsch die das machen, sondern da muss man sich einfach mal einmischen. Und das war der Grund, und das hatte ich dann auch mit meiner Familie, mit meiner Frau besprochen. Und da ich sowieso schon immer ein politisch denkender Mensch war, auch schon zu DDR-Zeiten, da habe ich immer regelmäßig die Bundestagsdebatten mir angeschaut. Da muss ich sagen, kam ich dann, und da war die Frage, wo verortet man sich eigentlich politisch? Ja, weil ich komme eigentlich aus eher einer sozialdemokratischen Vergangenheit, wenn ich an meinen Großvater denke. Aber dann ging es für mich einfach darum, es ging gerade um das Thema der Freiheitsrechte, um das Thema des Selbstmachen, selbst sich engagieren. Genau das braucht dieses Bundesland ja auch. Nicht zu sagen, der Staat, sondern dieses Land braucht engagierte Leute, die sagen, ich packe an, ich mache gemeinsam mit anderen Menschen und dann hinterlasse ich irgendwo auch mal einen Fußabdruck. Und das ist, sage ich mal, auch mein Antrieb, auch für meine Kinder, zu sagen, jetzt gilt es hier nicht rumzumeckern, sondern jetzt gilt es anzupacken. Und das war die Motivation, wo ich gesagt habe, und die Liberalen sind genau diejenigen, die mir das geben. Und deshalb fühle ich mich auch heute noch wohl in der Familie der Liberalen, in der liberalen Familie.
Kommst du ja aus Halle wie Hans-Dietrich Genscher.
Genau.
Hast du den mal kennengelernt?
Nein, den habe ich nicht kennengelernt.
Nee, hast du nicht. Ne?
Also ich habe ihn kennengelernt, aber nicht in Halle, sondern in Bonn während meines Studiums. Da habe ich nämlich während meines Studiums habe ich gekellnert in Botschaften und Landesvertretungen. Das sind so typische Studentenjobs, die in der ehemaligen Bundeshauptstadt gemacht wurden. Und da habe ich ihn ein paar Mal gesehen.
Wäre ich schon geklärt, Thomas, wie du zur Politik gekommen bist?
Wie ich zur Politik gekommen bin? Ich habe ja irgendwie jahrelang gesagt, nee, also nach der ganzen DDR-Erfahrung Partei, ich will nichts mit Partei zu tun haben. Und dann war das 2005, als, war irgendwie, da war gerade so ein liberaler Aufschwung in Sachsen-Anhalt so ein bisschen. Und da habe ich gesagt, oh, das ist so das, was ich mir vorstellen kann. Also auch aus ähnlichen Gründen wie Andreas, ja, so dieses Selbstmachen, Selbstverantwortung. Also ich wollte ja auch nie was anderes machen als selbstständig als Rechtsanwalt arbeiten, freier Beruf. Was anderes kam für mich eigentlich auch nie in Frage. Und da passte halt auch dieses liberale Denken, wo ja die FDP die politische Heimat auch für ist, da passte das rein. Und dann habe ich gesagt, ach, ja, da ich das nur eben im stillen Kämmerlein vor mich hin denke, kann ich es auch in einer Partei machen. Und so bin ich dann zur FDP gekommen, auch schon eine ganze Weile jetzt.
Und du? Freut mich auch so, dass du da bist. Dann macht es ja auch sehr viel Spaß in Magdeburg.
Mit der Politik. Du, Alex?
Und du? Also ich bin eigentlich seit meiner Jugend ein politischer Mensch. Habe aber mit den Parteien durchaus auch ziemlich gefremdelt. Habe mal so in die CDU reingeschnuppert, Anfang also der 90er. War dann mal so bei solchen Treffen der CDU. Habe mich da mal mit hingesetzt, mir das angehört. Aber die waren für mich alle sehr konservativ. Also im positiven Sinne, aber eben auch sehr langtragend. Also das fand ich irgendwie, hat mich nicht begeistert. Und ich muss tatsächlich erst sagen, ich habe dann also vor jetzt 3 Jahren, glaube ich, Lydia kennengelernt über mein Amt im Bund Deutscher Kriminalbeamter. Da bin ich ja Landesvorsitzender und bei Veranstaltungen laden wir ja immer Politiker ein dort, die dann mit uns über die innere Sicherheit diskutieren können. Und da haben wir Lydia eingeladen und ich hatte am Rand dieser Veranstaltung haben wir lange gesprochen. Und da habe ich so einen Spirit gefühlt, so ein bisschen, der ja jetzt auch so im Land auch zu spüren ist im Moment, so von Aufbruch, so von Interesse. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war damals noch nicht in der Qualität, wie ich das heute empfinde, wie ich das heute auch im Land empfinde. Aber ich denke, so ähnlich wie Thomas 2005 das erlebt hat, dass die FDP da so gemerkt hat, es ist Zeit, dass die liberale Stimme ein bisschen lauter wird in Sachsen-Anhalt. So ähnlich habe ich das jetzt empfunden. Und deshalb habe ich dann vor 2,5 Jahren gesagt, jawohl, ich mache mit. Habe dann die bei den Wahlen zum Stadtrat unterstützt und die alles erstmal so ein bisschen kennengelernt und bin also noch ein junges liberales Mitglied mit alten liberalen Wurzeln, weil jetzt kommt weil meine liebe Mutti, Gott hab sie selig, war Mitglied der LDPD zu DDR-Zeiten schon als Selbstständige in der DDR und da habe ich vieles miterlebt, was man da so mit Selbstständigen veranstalten kann in einer Planwirtschaft. Und das hat mir damals sehr viel zu denken gegeben, muss ich sagen. Und diese Planwirtschaft findet sich heute so an mancher Stelle durchaus hier und da schon mal wieder, wo ich dann ganz erstaunt bin, dass das in einem marktwirtschaftlichen Land so geht. Ja, wenn ich so an Fördermittelprojekte denke und Ähnliches, das hat schon alles sehr was Marktwirtschaftliches so ein bisschen. Aber das nur so als Ausflug. Wir wollten über Sport reden, aber über welchen Sport reden wir mit einem Hallenser, Thomas?
Fußball? Der war nicht schlecht.
Ich kann ja mal die Geschichte erzählen von meinem Bruder und vielleicht können wir die ja aufgreifen. Der hat nämlich in Dessau gearbeitet und da kamen ja dann etliche Leute aus allen Himmelsrichtungen, unter anderem auch aus Magdeburg und Halle. Und die hatten dann immer so eine Wette laufen. Derjenige, wo der Verein am Ende der Saison weiter hinten steht, der muss sich irgendwann am Jahresende die Fanklamotten des anderen Vereins anziehen und damit fotografieren lassen.
Das ist böse.
Das ist ganz böse, das machen wir nicht.
Ja, ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm. Also man muss es nicht übertreiben. Aber Fakt ist natürlich eins, hinsichtlich der Erfolge der Vergangenheit zu DDR-Zeiten, 74 der Pokalsieg, das ist schon etwas, was Halle nicht vorzuweisen hat. Da hat, glaube ich, Magdeburg auch seinen Markenkern geschaffen, der FCM. Und das reicht eben bis in die heutige Zeit. Das Umfeld aus Magdeburg mit dieser festen Anhängerschaft ist etwas von der Breite und der Stärke, was Halle nicht zu bieten hat, ganz klar. Das macht auch die Stärke vom FCM aus. Und das ist etwas, was Halle in dem Maße nicht bietet, der HFC. Ich glaube, dass es in der Vergangenheit auch gute Entwicklungen gab. Und der HFC ist in den letzten Jahren immer manchmal auch ein Stückchen besser gewesen als der FCM und umgekehrt. Ich würde mir für beide wünschen, dass es, sag ich mal, belastbar nach vorne geht. Vielleicht auch mal mit Schielen in Richtung zweite Liga. Das ist gut für eine Region. Das schafft Bindungswirkung. Das ist ganz wichtig. Ja, und Magdeburg hat darüber hinaus natürlich auch den SCM, die Handballer. Ich bin ja auch von Hause aus Handballer. Ich habe ja auch 30 Jahre lang Handball gespielt. Ich habe auch mal in der Junioren-Oberliga der DDR gespielt, bei Dynamo Halle Neustadt. Da kann ich mich immer noch gut an die Spiele erinnern, die wir beim SCM, wir durften damals immer die Vorspiele machen vor der ersten Herrenmannschaft. Und da war das noch in der Hermann-Gieseler-Halle.
Ja.
Und das war zwar uns immer, zwar selten eine Freude, muss ich sagen, als Dynamo Neustadt gegen den SCM, weil die natürlich neben Dynamo Berlin immer ganz oben waren. Aber es war trotzdem immer schön, hat Freude gemacht. Ich denke gerne an die Sache, an diese Zeit zurück. Und insofern glaube ich, was Mannschaftssportarten anbetrifft, ist da Magdeburg, hat da, glaube ich, mit dem SCM und dem FCM wirklich zwei Marken, die sind wirklich einzigartig für Halle für Sachsen-Anhalt. Und das ist wirklich toll. Und da sage ich, bin ich auch als Hallenser stolz drauf, weil das eben Sachsen-Anhalt ist. Und Sachsen-Anhalt ist nun mal unsere Heimat bei allen Themen, die wir aus der Vergangenheit haben. Ich kenne das ja auch, wenn du Sachsen-Anhalt wurde aufgrund der zwei Bezirke Halle und Magdeburg einfach mal in Bernburg geteilt. Ja. Und südlich von Bernburg hast du an den Brücken hast du HFC-Logos stehen und nördlich von Bernburg hast du eben FCM stehen. Das ist nun mal so. Ja. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass gerade was Individualsportarten, was den Spitzensport anbetrifft, natürlich hier in Halle, gerade was Schwimmen und Rudern anbetrifft, doch viele Medaillen, gerade olympische Medaillen in den letzten Jahrzehnten eingefahren worden. Und naja, nichts, also insofern bin ich als Hallenser natürlich auch, würde ich mich freuen, wenn wir hier gerade was Individualsportarten betrifft, Schwimmen, Rudern, wenn wir da einfach, was die Bundesleistungsstützpunkte anbetrifft, da noch ein Stück weit aufsatteln können. Aber da ist es wichtig natürlich, dass wir auch als Sachsen-Anhalt insgesamt wieder stärker werden. Und naja, da müssen wir dran arbeiten. Fakt ist eins, wenn es uns gelingt, eine gute Rolle in der nächsten Landesregierung zu spielen, beziehungsweise in den Landtag zu kommen, dann werde ich mich vehement für den Sport, für den Breitensport, für den Nachwuchsleistungssport, für den Standort Sachsen-Anhalt im Sport einsetzen. Das hat sich dann aber schon gewaschen.
Ich habe gelesen, Halle ist jetzt auch Gastgeberstadt für die Special Olympics geworden. Oder hat sich da bereit erklärt?
So ist es nicht. Da würde ich mich freuen, wenn Magdeburg da nachzieht. Ja. Also Special Olympics ist die Bewegung für die geistigen Mehrfachbehinderten. Special Olympics, vielleicht in zwei Sätzen mal erläutert, weil das wichtig ist, hat also weniger nichts mit den Olympischen Spielen und den Paralympics zu tun, sondern ist im Grunde eine Bewegung, die geistig Mehrfachbehinderten betrifft und zurückgeht auf die Familie Kennedy. Weil aus der Familie Kennedy, also die Schwester von dem John F. Kennedy, die war eben auch geistig behindert. Und deshalb hat man sich dort entschieden. Deshalb war auch die Möglichkeit, da überhaupt den Begriff Olympics zu verwenden. Und jetzt haben wir erstmalig die Möglichkeit, 2023 in Berlin die Special Olympics World Games durchzuführen. Wir haben in Sachsen-Anhalt, um es mal runterzubrechen, jetzt auch einen Verband seit 2013, den ich gegründet habe für die Special Olympics. Das hängt auch damit zusammen, weil mein jüngster Sohn, der hat das Down-Syndrom. Deshalb habe ich da natürlich auch eine besondere Affinität dafür. Und ich möchte mich einfach dafür einsetzen, dass wir diesen inklusiven Sport tatsächlich reinbringen, weil diese Menschen einfach es auch verdient haben, Sport zu treiben. Mhm. Und die Special Olympics World Games sind dann eben auch so ein Schaufenster, wo man es zeigen kann. Die Stadt Halle hat jetzt im Grunde genommen die Voraussetzungen geschaffen. Man möchte sich bewerben. Insgesamt werden 2, 3 bis maximal 4 Städte oder Ort mehrere gemeinsam die Möglichkeit haben, Gastgeberstadt zu sein. Wenn zum Beispiel Halle sagt, wir würden gerne, dass wir Gastgeberstadt für Japan oder Frankreich wären, so könnte sich Magdeburg, das würde mich extrem freuen, eben auch bewerben und sagen, wir würden ganz gerne für Russland oder Japan oder wen auch immer Gastgeberstadt sein. Das betrifft dann wirklich eine Zeit und bis dahin muss der inklusive Gedanke in den Städten vorangetrieben werden. Aber vielen Dank, dass du es ansprichst. Das ist eine spannende Sache, ja, die Inklusion auch in Sachsen-Anhalt nach vorne bringen kann.
Also ich hab das nur gelesen, dann habe ich gedacht, naja, da fragst du doch gleich mal den Sportkenner. Das war jetzt wirklich, wirklich aufklärend. Und ich bin da begeistert von der Idee, Magdeburg da vielleicht auch mal mit reinzubringen und das hier auch in der Stadt mal so ein bisschen publik zu machen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da schon wieder an der Information so ein bisschen mangelt. Dass, wenn man nicht so wie du jemanden hat, der da drin steckt im Thema.
Also Trumpo mal einladen.
Ja. Sprecht mal mit Lydia, das wäre eine Sache, die zum Beispiel die FDP-Fraktion, ihr habt ja, glaube ich, eine gemeinsame, ne, im Stadtrat, einbringen in den Stadtrat, in den Sportausschuss. Ich glaube, da könnten wir gerade in dieser Zeit richtig was gewinnen.
Das werden wir definitiv machen. Ich habe jetzt fleißig mitgeschrieben.
Oh Mann, wie kriege ich jetzt die Kurve? Von Sport
zu... Wo willst du hin? Ich helfe dir, wenn du mir sagst, wohin du willst.
Ich wollte eigentlich dahin, wir hatten ja schon mal einen Kanzlerkandidaten, oder? Ich habe jetzt gerade aktuell die politische Diskussion verfolgt und habe festgestellt, also alle haben jetzt einen Kanzlerkandidaten. Also da wird man ja richtig traurig. Also die CDU, CSU hat einen Kanzlerkandidaten.
Du willst dich bewerben.
Die Grünen haben einen Kanzlerkandidaten. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten. Ist die Frage, braucht die FDP einen Kanzlerkandidaten? Oder ist das einfach nur Show? Was meinst du, Andreas?
Also verdient hätten wir es, muss ich sagen. Aber wir zeichnen uns ja auch dadurch aus, dass wir ein Stück weit Realisten sind. Und sicherlich wird es nicht so sein, dass wir solche Fantasten werden, die ans Unrealistische glauben. Ich würde es mir natürlich wünschen. Und ich halte, im Gegensatz zu einer Frau Baerbock, glaube ich schon, dass Christian Lindner das Format hätte, Bundeskanzler zu werden. Ja, da mangelt es ja den anderen Parteien. Also auch wenn ich mir die anderen Kandidaten oder möglichen Kandidaten anschaue, da freue ich mich und bin so ein bisschen stolz drauf, auch dass wir mit Christian Lindner jemanden an der Spitze haben, der tatsächlich auch ein Format mitbringt. Nicht nur nach innen, sondern eben da auch nach außen Format mitbringt, das heißt auch außerhalb Deutschlands. Und das ist etwas, wo wir sagen, also die Voraussetzungen bringen wir definitiv mit. Ja, dass wir jetzt nicht auf 30% kommen, das ist sicherlich auch Teil der Realität. Aber vielleicht kann man sich ja darauf verständigen, dass man jemanden mitnimmt, der das Format hat.
Das schafft die SPD, glaube ich, auch nicht, die 30%, oder? Sport, Thomas, dein Beritt. Jetzt werfe ich dir mal den Ball zu.
Ich hätte jetzt ein anderes Thema, was ich Andreas noch fragen wollte, wo man als Magdeburger natürlich ein bisschen aus der Entfernung drauf schaut. Aber das ist ja das Problem, was ihr gerade in eurer Stadt habt mit dem Oberbürgermeister. Ist ja auch einiges im Argen. Erzähl mal die Geschichte, Andreas.
Naja, also das ist für die Bürger dieser Stadt also absolut unbefriedigend. Der Oberbürgermeister dieser Stadt, Herr Wiegand, der ist vom Stadtrat suspendiert worden, weil der Stadtrat gesagt hat, wer sich beim Impfen vordrängelt, vor allem, wer dann noch ein Gebilde an Erzählungen schafft, die der Wahrheit nicht entsprechen, der schafft ein Gefühl, eine Situation, ein zerrüttetes Miteinander, wo Vertrauen überhaupt nicht mehr da ist, wo ein Miteinander nicht mehr gegeben ist. Und deshalb hat der Stadtrat auch mehrheitlich beschlossen, dass man diesen Oberbürgermeister tatsächlich auch verabschieden muss und jetzt zunächst natürlich suspendieren. Die Frage wird sein, wie geht's weiter mit einer Abwahl? Ich sage ganz ehrlich, auch wenn es ein Sozialdemokrat ist, mit Herrn Trümper hat die Stadt Magdeburg da jemanden, der auf tatsächlich Kontinuität steht, der auch in der Lage ist zu kommunizieren, der versucht, Leute einzubinden. Und all das findet man bei dem Herrn Wiegand nicht. Und im Ergebnis der letzten Handlungen und der hallische Bürger schüttelt nur noch mit dem Kopf, wie kann sich ein OB erstens vordrängeln beim Impfen, wo gerade, sag ich mal, in der Anfangsphase die Älteren wirklich händeringend darum gerungen haben und dann noch Geschichten darum erzählen, was alles wäre und wie es alles war. Das ist wirklich, also Münchhausen ist wahrscheinlich nicht so hoch gegriffen. Und deshalb muss man sagen, das war ja auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich zur OB-Wahl in Halle angetreten bin, weil aus meiner Sicht eben der Herr Wiegand tatsächlich dieser Stadthalle massiven Schaden zufügt. Ja, er ist ja auch in der Kommunikation mit anderen Bürgermeistern, Oberbürgermeistern der Landesregierung. Das ist ja alles wirklich grottenschlecht. Man muss das einfach mal so sagen. Jedenfalls ist das, was mir von Dritten wiedergespiegelt wird. Und insofern kann ich nur hoffen, dass das irgendwann mal ein Ende hat, die Bürger der Stadt Halle die Möglichkeit haben, neu zu wählen. Und dann wird man schauen, was passiert.
Ich habe übrigens bei Lanz gesehen, wo er da seine Geschichte erzählt hat. Ich dachte, Mensch, das hört sich ja aber ziemlich, also er war zumindest in einer strengen Geschichte drin. Und ich glaube, eine Woche später oder so war dann die Suspendierung oder 14 Tage.
Ja. Hat sich denn die Geschichte als haltlos erwiesen?
Ne? Das ist dann so wie in Schleswig-Holstein damals. Ja, ich gebe mein Ehrenwort. der Ministerpräsident seiner Zeit, der Herr Barschel.
Das ist wirklich übel, das muss man sagen. Und das ist für Halle auch insgesamt nicht schön, wenn man so in die Bundespresse bekommt. Ja. Mit diesem Lanz-Auftritt hat er ja der gesamten Stadt Halle einen Bärendienst erwiesen.
Der Sachsen-Anhalt.
Das muss man klipp und klar sagen, ja. Und der Herr Lanz hat ihn mal so richtig lang gemacht, ja. Aber ich glaube, das hat er nicht mal reflektiert.
Ja, ich finde das war für Sachsen-Anhalt peinlich, glaube ich.
Ja, absolut, absolut. Mhm. Es ist wirklich, mein Gott, wir haben so viele Aufgaben, so viele Herausforderungen liegen vor uns. Und wenn ich dann solche Leute sehe, die sich profilieren an der Sache, profilieren für sich selbst, für Ego, wie auch immer, das tut einem wirklich weh. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als Liberale in den Landtag kommen und dann einfach nach vorne gehen, vollen Mutes, kraftvoll und die Menschen sagen, jawohl, jetzt geht's los.
Das stimmt. Ja, Im Moment ist der Trend ja auf unserer Seite. Ja, da haben wir ganz gute Chancen. Was ist so dein Tipp? Was wird das für eine Wahl werden?
Naja, also ich glaube schon, dass wir guten Rückenwind haben. Es ist auch berechtigt, es bedarf der liberalen Stimme, weil wir genau dieses Ausgleichen da haben. Wir haben auch Ideen, die nicht festgefahren sind. Und ich glaube, für viele Fragen dieser Zeit haben wir eben Antworten. Wie können wir den Abwärtstrend bei der Einwohnerzahl stoppen? Wie kommt es zu interessanten Arbeitsplätzen? Warum bleiben junge Leute hier? Das sind alle Sachen, da machen wir erstmal uns ein Stück weit ehrlich und dann geht's nach vorne. Und deshalb, glaube ich, sind wir mit 8% plus dabei. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich glaube, jetzt muss ich nach oben greifen, sondern ich glaube, das ist ein Stück weit realistisch und wir werden selbstbewusst, eigenständig, unabhängig von anderen Parteien, werden wir agieren in dem Landtagswahlkampf, weil es genau diesen liberalen Brückenkopfes in dieser Parteienlandschaft, diesen braucht man jetzt, um tatsächlich Sachsen-Anhalt in die Zukunft zu führen.
Also ich denke, da haben wir hier keine zwei Meinungen. Wir drei.
Keine drei Meinungen. Wunderbar. Das war, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Ich hätte schon noch eine Frage. Ich meine, 8% ist eine Hausnummer. Würde ich mich freuen. Ich würde mich auch über mehr freuen. Und wir haben noch 2 Monate Zeit. Aber die Frage ist ja, mit wem könnte man dann regieren? Und die CDU gibt ja im Moment ein ziemlich trauriges Bild ab. Ich meine, das kann sich wieder fangen und ein bisschen konstituieren. Aber auch die anderen. Was mich ein bisschen besorgt, wirklich besorgt, ist tatsächlich, dass offensichtlich auch gerade die AfD davon profitiert, von der jetzigen Situation. Ich glaube, die letzte Hochrechnung, die ich jetzt gelesen habe, die war von Anfang der Woche. Es war kein Umfrageinstitut gewesen, sondern so eine Wahlplattform. Da lag die AfD, glaube ich, bei 24%. Damit wären die stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Das ist ja natürlich nur eine unglaublich traurige Sache. Haben wir da Konzepte, wie wir das umdrehen können? Oder hast du da Konzepte aus liberaler Sicht?
Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Das für Sachsen-Anhalt nach innen wie nach außen wäre es eine Katastrophe, wenn die AfD die stärkste Partei wird. Ja, aber selbst wenn das so ist, was ich nicht hoffe, müssen wir als Liberale uns mit breitem Kreuz hinstellen und sagen, hier ist die liberale Stimme Sachsen-Anhalts. Ja, und ich denke, es sind eben viele unzufriedene Wähler. Die AfD fischt ja im Grunde all diejenigen ab, die die Politik abstrafen wollen, die unzufrieden sind mit ihrer Situation, die sich nicht mehr verstanden fühlen vom politischen Berlin. Und da ist genau, wenn Sie den Liberalen, wenn Sie uns zuhören, werden Sie eben merken, dass wir genau die differenzierten Antworten bieten. Ja, und deshalb ist es klar, ist es meine Hoffnung, dass wir in den letzten Wochen bis zur Landtagswahl es tatsächlich schaffen, auch viele Unzufriedene einfach davon zu überzeugen, nein, es gilt jetzt für das eigene Leben positiv nach vorne zu schauen. Und da unterstützt mich ganz persönlich als Wähler eben eher der liberale Ansatz, als wenn die immer nur sagen, dagegen, dagegen, dagegen. Denn die Vergangenheit hat doch gezeigt, die AfD hat doch konzeptionell nichts auf die Strümpfe zu bringen. Gar nichts. Da geht es gegen alle. Da geht es gegen, es geht eigentlich immer gegen alle. Und dann letztlich am Ende gegen sich selbst. Und insofern, glaube ich, ist es nicht zukunftsweisend, wenn jemand sagt, na ja, ich bin erstmal dagegen und deshalb wird mir die AfD helfen. Das ist eben der große Trugschluss. Es bedarf eines nach vorne Schauens, es bedarf klarer Konzepte und die bieten wir als Liberale.
Ja, so unter dem Motto, wenn ihr wollt, wenn ihr eine Alternative wollt, die auch am Ende der Legislaturperiode noch existiert, dann wählt die FDP und nicht die, die dann wahrscheinlich.
Und vor allen Dingen, die demokratisches Rückgrat hat, ja.
Demokratisches Rückgrat hat, genau.
Also wir haben ja jetzt auch als Liberale unser Wahlprogramm vorgestellt. Wo siehst du dich da hauptsächlich in dem Wahlprogramm? Wo könntest du dich da einbringen?
Naja, also meine Schwerpunkte liegen ja in den Bereichen, weil es natürlich auch meine Herzensthemen sind. Ich kann am besten über die Dinge mal reden, die quasi in mir drin leben. Ja? Und das ist natürlich das Thema Wirtschaft. Was ist für mich ein Anliegen, weil eine funktionierende Wirtschaft und gute Arbeitsplätze ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass es mit diesem Land vorwärts geht. Natürlich bei dieser Wirtschaft, ich habe ja auch ein kleines Hotel im Harz, geht es um das Thema Tourismus, Gaststätten, Hotellerie, das liegt mir total am Herzen. Ja, und nebenbei bin ich ja auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Winzervereinigung in Freiburg. Da ist das Thema Wein. Spielt für mich auch eine ganz wesentliche Rolle. Und das ist ja nicht nur Wein trinken, sondern das ist einfach ein Wirtschaftsfaktor, es ist ein Kulturfaktor, es ist ein touristischer Faktor. Es lohnt sich immer wieder mit dem Fahrrad durch die Weinberge im Saale-Unstrut-Gebiet zu fahren. Also es lohnt sich auch aus Magdeburg runterzukommen. Das
schon öfters
ist
getan.
Eine Sache, die ist klasse. Ja, und natürlich neben diesen Themen ist das Thema Sport für mich ganz wesentlich und das möchte ich auch in dem Wahlkampf und dann natürlich auch in der liberalen Politik, da möchte ich sozusagen meinen Stempel draufdrücken.
Hast du noch eine Botschaft an die Hörer, die du vielleicht loswerden willst, Andreas, nochmal? Also hast ja schon einige Appelle loswerden können, aber vielleicht noch irgendeine Sache, die du nochmal besonders pushen möchtest?
Ich kann es eigentlich nur, letztendlich kann ich den Wählern nur zurufen, denkt an die Zukunft Sachsen-Anhalts, denkt an die Kinder, die hier bleiben sollen und vielleicht Kinder, die weggegangen sind, die sagen, es ist wieder attraktiv, in die Heimat zu kommen. Und das wollen wir als Liberale erreichen, damit es mit der Bevölkerung, mit den Menschen, mit der Einstellung, mit allem in Sachsen-Anhalt nach vorn geht.
Ist ja auch ein unheimlich schönes Land, oder? Also muss man ja wirklich sagen, übrigens die Saale-Unstrut-Region, die ist ja wirklich traumhaft. Ja. Das ist ja... Ja. Wenn man da im Sommer mal mit dem Fahrrad langradelt oder sowas, also das ist ja...
Kann ich nur empfehlen.
Genau. Oder paddeln. Paddeln kann man da auch sehr gut.
Auf der Unstrut, genau.
Genau. So, dann, danke schön, Andreas, dass du bei uns warst.
Gerne.
Ja, war sehr kurz, ehrlich. Dass wir das hier noch realisieren konnten. Ja, Thomas, wie sind unsere Pläne?
Unsere Pläne? Na, wir machen jetzt ordentlich Wahlkampf weiter, gucken mal, wie das wird in 6 Wochen. Und dann interviewen wir Andreas nochmal, wenn er im Landtag ist und Ministerposten innehat.
Ich würde mich ja freuen, wenn wir zweistellig abschneiden. Also mal sehen. Also so.
Sehr gut. Das ist der richtige Optimismus.
Genau. Genau. Und der Spirit ist auf jeden Fall da in der Landes-FDP. Haben wir gemerkt, auch mit den Gesprächen mit vielen anderen Mitkandidaten und Parteifreunden. Also da werden wir für kämpfen, definitiv.
Alles klar.
Alles klar. Dann
hat mich gefreut, macht's gut
mit euch.
Schönen Tag noch.
Genau, dir auch.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Danke, tschüss euch allen.